Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den Handelspartnern von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir euch über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und gleichzeitig inspirieren. Lauscht also gerne auch mal rein in ältere Folgen und noch besser, ihr abonniert den Podcast-Kanal. Ja, und heute, da wird's olympisch. Das kann man gar nicht anders sagen. Direkt zum Jahresbeginn haben wir einen echten Leckerbissen für euch. Milano Cortina. Das steht für Olympische Spiele in Norditalien. Und vom 6. bis 22. Februar geht es um olympische Ehren und Gold. Ich spreche mit Hannes Krös. Er ist Gründer und Leiter der Agentur Sportissimus und ist verantwortlich für die Kommunikation für Südtirol, Antols etc., dort wo die Wettkämpfe auch stattfinden, Cortina auch. Und er fungiert quasi als Schnittstelle zwischen allen relevanten Akteuren. Und Hannes begrüße ich nun und sende freundliche Grüße von Köln nach Südtirol. Hallo Hannes.
Ja, hallo Ralf, hallo an alle Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein darf, und ich kann die Grüße nur zurückschicken von Südtirol direkt an den Rhein.
Ja, wunderbar. Hannes, eigentlich mehr oder weniger, wo wir jetzt gerade sprechen, wird das Olympische Feuer in Athen an quasi euch übergeben, an Norditalien, und wird sich dann auf den Weg dorthin machen. Ist das ein besonderer Moment für dich?
Ja, absolut. Also vor kurzem war ja die Entzündung in Athen. Schon das allein war ein ganz besonderer Moment. Ich habe das auf Facebook im Livestream verfolgt, habe sogar vergessen, in den Call einzusteigen, weil ich so gefesselt war von diesem Augenblick, von diesem schönen Moment. Südtirol war dabei mit Armin Zöckeler. Das ist unser Kunstbahnrodler. Der hat euch Deutschen immer das Leben schwer gemacht. Ihr seid ja erfolgsverwöhnt im Eiskanal. Ist übrigens eine Legende. Er hat ja 6 Medaillen gewonnen bei 6 Rennen, also das ist schon eine herausragende Leistung, hat eigentlich immer zugeschlagen und seine Nervenstärke und seine Klasse unter Beweis gestellt. Und deswegen ja ein großer Augenblick, und dann natürlich in Rom die Übergabe, also von Athen ist die Flamme nach Rom gekommen und hat dann die Reise auf sich genommen und ist jetzt durch ganz Italien unterwegs. Also wirklich schöne Momente und so ein bisschen eingrooven in das, was uns dann ab dem 6. Februar mit der Eröffnungsfeier erwarten wird.
Mhm. Ja, genau, du sagst das. Also jetzt du bist ja schon eine ganze Weile damit beschäftigt, Kommunikationsstrategien werden umgesetzt und so weiter und so fort. Also es ist ja quasi kurz vor Beginn, und dann ist das vielleicht nochmal so eine Zäsur. Also man merkt jetzt, okay, jetzt wird es wirklich ernst.
Absolut, also wenn ich so zurückdenke, der Countdown, 1000 Tage, denkst du, ja, okay, ist noch weit weg, dann 500, 200. Und jetzt sind die Spiele de facto da. Und wie du richtig gesagt hast, das ist eigentlich auch so ein Moment, wo dir klar wird, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir Gas geben, liefern, uns als gute Gastgeber präsentieren. Und aber alles in allem einfach eine große Vorfreude. Olympia ist einfach was Besonderes. Ich selber wäre gerne Olympiathlet gewesen oder hätte selbst gern aktiv an irgendeinem Wettbewerb teilgenommen, weil das einfach das Größte ist. Also da kannst du sprechen mit einem Skifahrer, mit einem Curling-Spieler, mit einem Eishockeyspieler. Für jeden ist wirklich Olympia das Größte in der Karriere. Mhm. Und jetzt darf ich auch oder dürfen wir auch daran teilnehmen, zwar nicht als Aktive, aber in einer Nebenrolle. Und trotzdem ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes, auf was wir uns schon sehr, sehr freuen.
Ja, und das Thema, wie bekommt man Olympische Spiele und wie entscheidet sich ein Land, eine Region dafür? Es beschäftigt uns in Deutschland ja sowieso gerade sehr aktuell. München hat sich bekannt dazu, Rhein-Ruhr, also meine Umgebung Nordrhein-Westfalen ist auch gedanklich damit verbunden. Noch nicht ganz klar, für welche Olympischen Spiele man sich bewerben will. Von daher werden jetzt auch einige sehr aufmerksam lauschen, was du vielleicht zu erzählen hast. Weil mich würde eingangs interessieren, wie ist denn so der Entscheidungsprozess in Südtirol dazu gelaufen und Norditalien? Und wie kam es dann letztlich zu den Wettkampfstätten und auch die Kooperation Cortina-Milano beziehungsweise andersrum?
Also vorab möchte ich noch was dazu sagen, dass sich Deutschland jetzt bewerben möchte. Ich finde das wirklich klasse. Ich habe das auch sehr aktiv mitverfolgt und ich finde es grandios, dass sich die Bevölkerung dafür ausgesprochen hat. Ich glaube, das hängt auch zumindest in München ein bisschen damit zusammen, dass man die Europameisterschaft 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe, erfolgreich abwickeln konnte mit bestehenden Anlagen. Da geht es ja schon ein bisschen in die Richtung, was ich dann danach erzählen werde. Und deswegen wünsche ich euch, also unabhängig jetzt, ob es dann in München oder bei dir um die Ecke sein wird, alles Gute für diesen Prozess. Und wie gesagt, der Rückhalt der Bevölkerung, der ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich finde es schön, dass Deutschland hinter dieser Bewerbung steht. Zur Bewerbung von Italien ist es so, dass für 2024, wissen wir ja, Olympische Sommerspiele waren in Paris. Ursprünglich wollte sich auch Rom bewerben. Da hat die Stadt aber ein klares Nein gesagt. Ich glaube, die Abstimmung im Stadtrat war 30-12. Und daraufhin hat das Nationale Olympische Komitee von Italien die Bewerbung zurückgezogen, hat dann aber einen guten Schachzug gemacht und sich für die Winterspiele 26 beworben. Und das Innovative an der Bewerbung von Mailand und Cortina war, dass man gesagt hat, okay, wir wollen dezentrale olympische Winterspiele, das heißt nicht an einem Ort, wie zum Beispiel in Peking oder in Sochi, wobei ja auch da die Distanzen relativ groß waren, aber halt jedenfalls eine Stadt oder eine Region, sondern wir verteilen das. Wir nehmen Mailand mit ins Boot, die Stadt, die Eissport-Events, wir nehmen Cortina mit ins Boot. Und dann hat man noch geschaut, wo in der Region, also in Norditalien, gibt es noch andere Ausrichter von Wintersportdisziplinen. Und deswegen ist man auf diese Bewerbung gekommen mit Mailand, Cortina im Zentrum und dann eben Antholz, Flaimsdal, Livigno und Bormio, wo eben verschiedene andere Wettkämpfe stattfinden. Und das war sicherlich einer der springenden Punkte, warum sich dann das IOC für Mailand und Cortina entschieden hat, weil man eben gesagt hat, okay, das macht Sinn, dass man eben vorhandene Strukturen zum einen verwendet und zum anderen die lokalen Organisationskomitees, die eigentlich schon seit Jahrzehnten Weltcup-Veranstaltungen, aber auch schon Weltmeisterschaften erfolgreich absolviert haben, dass man dieses Know-how mit ins Boot reinnimmt und von dem profitiert. Mailand Cortina ist auch so eine Besonderheit, weil man hat in Mailand diese Industrie- und Modemetropole, dieses urbane Flair auf einer Seite und Cortina, die Perle der Alpen, also dieses, ja, dieses Bergerlebnis. Und ich glaube, diese Kombination die ist schon auch nochmal ziemlich besonders. Mhm. Und zu Südtirol, wenn ich da noch ausholen darf.
Ja, warum ist deswegen unterhalten wir uns ja alles.
Ja, warum ist Antholz mit dabei? Mhm. Also Antholz kennen in Deutschland sehr, sehr viele Wintersportfans, ist eine der beliebtesten Biathlon-Weltcup-Etappen im ganzen Jahr, in der ganzen Saison. Dort haben auch 6 Weltmeisterschaften stattgefunden, die letzte 2020, ist gleichzeitig der häufigste Austragungsort von Weltmeisterschaften, zusammen mit Oslo. Auch Oslo war schon 6-mal WM-Ausrichter. Und ja, Südtirol hat eben gesagt, okay, wir haben da Antholz, wir haben diese wunderschöne Anlage, wir haben die Leute, die das mit Leidenschaft leben, ja, die den Biathlon-Sport eigentlich geprägt haben. Und in diesem Rahmen macht es eigentlich Sinn, wenn wir bei Olympia dabei sind. Und dann hat sich der Landeshauptmann zusammen mit anderen politischen und sportpolitischen Größen durchgerungen, sich zu bewerben, auch weil man sonst riskiert hätte, dass der Weltcup von Antholz wegkommt. Also das war schon eine Gefahr, weil die Sport, Experten unter deinen oder euren Zuhörern wissen das. Im Vorfeld von olympischen Wettkämpfen müssen ja Testwettkämpfe stattfinden. Und wenn man dann eine neue Anlage baut, dann will man die ja auch im Nachgang nutzen. Und das hätte schon bedeuten können, dass der Biathlon-Weltcup zumindest für 3, 4, 5 Jahre nicht in Antholz stattfindet. Und wenn ein Weltcup mal 5 Jahre weg ist, dann riskierst du wirklich, dass da alles zusammenbricht. Und dann hätte man vielleicht eine der, ja, der renommiertesten Wettkampfstätten im Biathlonsport verloren.
Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Informationen gegeben. Also eine der wichtigsten Informationen, und da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, ist halt die Nutzung vorhandener Infrastruktur. Wenn man mal so über die Liste der Wettkampfstätten guckt, 116 Wettkämpfe insgesamt ja über den ganzen Zeitraum. Nutzt man auch Stadionstrukturen? Also die Eröffnungsfeier findet im San Siro statt. Dann hat man mit Verona die Abschlussfeier in dieser wirklich ehrwürdigen Arena. Das ist auch nochmal ein ganz besonderer Moment. Und wenn man dann auf die Wettkampfstätten guckt, so, keine Ahnung, also das Sliding Center ist halt zum Beispiel neu, aber viele andere Sachen werden halt komplett genutzt irgendwie. Und das ist sicherlich auch in der umfassenden Form auch besonders.
Ja, absolut. Also nehmen wir jetzt Antholz als Beispiel her. Dort hatte man schon für die WM 2020 das Stadion renoviert und auf Vordermann gebracht. Wirklich eine schöne Anlage. Und dann für Olympia, als der Zuschlag gekommen ist, hat man entschieden, das Stadion nochmal zu erweitern oder zu verbessern. Also erweitern unterirdisch, weil wenn man heute nach Antholz kommt, sieht man de facto wenig. Also es sind nicht neue Häuser oder Gebäude entstanden, sondern es wurde sehr viel unterirdisch verbaut. Und man hat zum Beispiel die Stadionrunde verbessert. Also die Loipe führt jetzt über den Schießstand, so ein bisschen wie es in Oslo ist, weil man vorher eine Kollision hatte auf der Zielgeraden. Und natürlich auch fürs Fernsehbild ist es schöner. Man hat neue TV, also für die Fernsehsender, neue Reporterkabinen gebaut. Dann wurde eine tolle Photovoltaikanlage installiert. Also die Anlage in Antholz ist fast zu 100% autark. Das heißt, die Energie, die mit der Photovoltaikanlage gewonnen wird, die wird ins Stadion eingespeist und somit kein anderer, oder kein ist jetzt übertrieben, aber wenig Strom vom Festnetz weggenommen. Und so zieht sich das eigentlich durch. Also im Fleimstal greift man auf die Anlage zurück, auch wenn da die Skisprungschanzen, das muss man fairerweise schon sagen, also renoviert wurden, aber es wurde nicht, wie gesagt, es wurden nicht Wälder gerodet oder der Standort irgendwo anders hin verlegt. In Bormio, die Abfahrtsstrecke ist die wir vom Skiweltcup kennen, in Cortina ebenso. Natürlich, ein paar neue Anlagen, die sind entstanden, das wurde auch kritisiert. Zum Beispiel die Kunstbahnanlage in Cortina, die ja jetzt auch homologiert wurde. Es gab schon die ersten Wettkämpfe. Und auch da eine lustige Geschichte. Man wollte ja ursprünglich auf zum Beispiel Innsbruck ausweichen, um eben eine vorhandene Struktur zu nutzen. Aber auch da mussten 30 Millionen Euro investiert werden. Und diese Bahn hat die Homologation nicht bestanden. Also das wäre jetzt der Super-GAU gewesen. Mhm. Natürlich tut es uns leid für unsere Freunde in Nordtirol, dass das so gekommen ist. Aber auf der anderen Seite war es jetzt gut, dass in Cortina eben eine Bahn entstanden ist. Und so hat man halt versucht, das, was ist, zu nutzen. In Mailand entsteht am Messegelände ein neues Eishockey-Stadion. Mhm. Aber alles in allem haben sich die Investitionen in Grenzen gehalten. Also das Budget von Mailand Cortina liegt ja bei ungefähr 4 Milliarden Euro. Und wenn man das jetzt in Vergleich setzt mit dem, was in Sochi investiert wurde, da reden wir von 50 Milliarden Euro. Also da sieht man schon, dass eben Gelder versucht wurden einzusparen und dass man eben alles eine Nummer kleiner versucht hat zu machen.
Und es gibt auch Wettkampfstätten, das sieht man immer wieder bei solchen Großwettkämpfen, Weltmeisterschaften, Fußball hat man es gesehen, da werden Stadien wieder abgebaut. Bei euch wird das aber auch so sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es vorübergehende Wettkampfstätten gibt.
Genau, also die Eisbahn in Mailand. Ja, und auch sonst hat man halt versucht, also das Olympische Dorf in Cortina sind so Holz oder so Container, schön mit Holz verkleidet, alles ganz einfach. Aber auch die werden dann auf dem Staatsgebiet verteilt. Und so hat man halt versucht, dort, wo es Infrastrukturen gebraucht hat, also die permanent bleiben, die wurden gebaut. Und überall dort, wo es das eben nicht braucht oder wo es keine Nachfrage danach gab, mit temporären Strukturen zu arbeiten. Ja, absolut. Mhm. Und das, glaube ich, wird auch in der Zukunft immer mehr so sein, dass man eben versucht, das Vorhandene zu nutzen. Und wenn es was braucht, was Temporäres aufzubauen und nach den Spielen oder nach der Weltmeisterschaft wieder abzubauen und ja, den Grund, den Boden wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Dass du sagst, mit dem olympischen Dorf, die Athleten, Athletinnen müssen ja untergebracht werden, logischerweise. Selten sind sie mittlerweile noch die ganze Zeit vor Ort, sondern meistens nur rund um ihre Wettkämpfe, kurz davor vielleicht noch. Aber das ist in München tatsächlich auch ein Thema. Und da habe ich mich vor wenigen Tagen noch, als ich in München war, darüber unterhalten. Weil es gab natürlich das olympische Dorf in der Nähe vom Olympiapark. Und das hast du ja eben auch angesprochen. Also diese Wettkampfstätten wurden bei den European Championships benutzt und mit aus diesem olympischen Dorf sind mittlerweile, ist das, glaube ich, sozialer Wohnraum entstanden. Es gibt aber eine Diskussion in München, ja, wo kommt denn jetzt, also wo ist denn die Fläche für ein olympisches Dorf? Was ist ein Tipp von eurer Seite aus?
Ich bin kein Städteplaner, von dem her wird es ein bisschen schwierig, aber nur um zu sagen, in Mailand, in der Peripherie, also außerhalb, da ist auch das olympische Dorf entstanden und dort wird dann nach Olympia ein Studentenwohnheim, ich glaube eines der größten in Europa, entstehen. Also die Gebäude, die da entstanden sind, die werden dann für die Studenten genutzt und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Sache, dass man eben diese Investitionen, die getätigt wurden, dann auch nachhaltig weiterhin nutzt. Und in München, denke ich mir, im Umland davon gibt es sicherlich Flächen, ja, auf denen man bauen kann, die man gut anschließt ans öffentliche Verkehrsnetz, weil auch das ist ja wichtig, dass die Leute dann da hinkommen und wieder weg, ohne das Auto benutzen zu müssen oder sonst irgendwelche Verbrenner. Und von dem her würde das sicher Sinn machen, wenn man das entweder eben für Studenten zur Verfügung stellen könnte oder für sozialen Wohnbau. Also absolut ist das der richtige Weg in meinen Augen. Aber wie gesagt, ich bin kein Kommunalpolitiker und auch kein Verkehrs- oder Stadtplaner.
Nee, dafür haben wir dich ja auch nicht eingeladen. Wir wollen ja so ein bisschen wissen, wie ist denn so der Ablauf? Und mich würde tatsächlich interessieren, wir haben jetzt gerade schon über die Fackel gesprochen, die Richtung, die unterwegs ist, Nervosität steigt bestimmt auch. Und es hört sich alles immer so ein bisschen, es hört sich nicht an, aber man könnte sagen, okay, das ist aber alles glatt gelaufen bisher, aber das ist natürlich nicht so. Was sind denn so Dinge, Herausforderungen gewesen, mit denen ihr zu kämpfen hattet, wo ihr vielleicht auch gar nicht mit gerechnet habt?
Ja, wie soll ich sagen, dass die Spiele dezentral sind und dass die lokalen Organisationskomitees eingebunden werden, ist natürlich eine Herausforderung, weil ansonsten hast du das IOC und das Organisationskomitee der Spiele. Das kommt dann an einen neuen Ort hin, dort wird die Anlage gebaut und du entscheidest, was du machst und was nicht. Und hier sind einfach viele Köpfe zusammengekommen. Und das alles auf Linie zu bringen, das ist sicherlich oder war und ist auch jetzt noch eine Herausforderung, weil natürlich alle irgendwie eine Daseinsberechtigung haben möchten. Und das ist auch mehr als verständlich. Was Antholz angeht, kann ich sagen, dass eine Schwierigkeit war, der Bevölkerung zu vermitteln, dass man Geld investiert in ein Stadion, das eigentlich schon für eine Weltmeisterschaft hergerichtet wurde. Und das ist auch verständlich. Also wenn die Bevölkerung sagt, ich kann nicht verstehen, dass man da noch 50 Millionen Euro investiert, weil das Stadion ja eigentlich schon so gut wie fertig war oder eigentlich oder WM-tauglich war, dann kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite werden natürlich durch Olympia Gelder frei. Und die versucht man dann sinnvoll einzusetzen. Und deswegen hat man auch beim Stadionumbau oder bei der Stadionerweiterung versucht, Sachen umzusetzen, die für die Zukunft wichtig sind. Zum Beispiel eine Munitionskammer. Das wird dann im Weltcup ab der nächsten Saison, glaube ich, verpflichtend. Also war das weitsichtig von dem her. Ein unterirdischer Schießstand, dass die Athleten eben auch gute Trainingsbedingungen im Sommer haben oder wenn es eben die Wetterlage nicht zulässt, dass man dann intern trainieren kann und so. Also das war sicherlich auch eine Herausforderung, das der Bevölkerung zu erklären. Und ja, sonst würde ich sagen, naja, das sind eigentlich so die wichtigsten oder die größten Herausforderungen gewesen.
Wie ist das dann so im Vorlauf? Also wie werden die Anlagen getestet? Gibt es nochmal Testwettkämpfe auf jeder Anlage? Wie ist so der Weg dahin, bis es dann wirklich losgeht?
Genau, also man hat den Sommer immer genutzt, um zu bauen. Und heuer im Januar beim Weltcup, also im Januar 2025, beim Weltcup, das war dann praktisch das Test-Event. Das Stadion war so gut wie fertig. Es hat dann noch kleinere Anpassungen gegeben, aber sagen wir zu 97% war das Stadion fertig. Und von dem her hat man dann den Ablauf testen können und das hat alles hervorragend geklappt. Also von dem her. Aber ich kann jetzt das Beispiel vom Flaimstal sagen. Dort gab es Verzögerungen und dort konnte im Winter nicht gesprungen werden. Und deswegen hat man dann im Herbst, im Mitte September, hat es einen Testwettkampf unter Sommerbedingungen gegeben und da hat man dann eben dort die Anlage getestet und geschaut, ob die Abläufe und so weiter alles passt. Und im Eishockey, da sind wir ganz spät dran, da wird es einen Testwettkampf im Januar geben, also in wenigen Tagen. Und zwar wird das Finale der italienischen Eishockeymeisterschaft dann im großen Olympiastadion zur Austragung kommen und dort wird man eben an 3 Tagen schauen, wie sind die Zuschauerströme, passt mit dem Eis alles und so weiter. Also es gibt die Beispiele, wo schon alles zeitig fertig war und halt wie wahrscheinlich bei allen Olympischen Spielen, die bis jetzt stattgefunden haben, wo dann halt einiges auch im letzten Augenblick erst fertig wird.
Stichwort Zuschauerströme. Wenn man sich in Mailand bewegt, dann mag das so die eine Sache sein. Wenn man sich dann in Südtirol selber bewegt und jeder, der schon mal vor Ort war, weiß, es gibt auch schon mal einfach vereinzelte Straßen, die in Täler führen. Zu Wettkampfstätten, olympischen Wettkampfstätten werden viele Zuschauer unterwegs sein. Südtirol ist allerdings bekannt dafür, dass es einen sehr, sehr guten öffentlichen und gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr hat. Jetzt habt ihr bestimmt euch was überlegt, wie ihr das alles lenkt und steuert, damit die Leute nicht alle mit dem Auto quasi zum Beispiel nach Cortina oder nach Bormio fahren.
Absolut. Also in Antholz selbst, da gibt es seit der Biathlon-WM 2007 ein bewährtes Konzept. Jeder und jede, der oder die mal in Antholz war, weiß, da gibt es eine Straße, die führt hoch. Und wenn die verstopft ist, dann haben wir ein Problem. Und deswegen hat man für diese WM ein Konzept erarbeitet. Und zwar fahren Shuttlebusse von Olang, beziehungsweise dann von und dann das ganze Tal hoch zur Biathlonanlage. Die bringen dann die ganzen Fans rauf und dann nach den Wettkämpfen geordnet wieder runter. Das funktioniert ausgezeichnet. Ist jedes Jahr beim Weltcup so und dann bei den Weltmeisterschaften natürlich umso mehr. Und dieses Konzept kommt eben auch bei Olympia zur Anwendung. Also im Idealfall fahren die Fans mit dem Zug von Bozen oder von Brixen bis nach Olang, steigen dort aus, nehmen die Shuttlebusse und fahren dann hoch. Also eigentlich ein wunderbares System, ein wunderbares Konzept, das immer reibungslos funktioniert hat. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das bei Olympia passen wird. Nach Cortina gibt es auch Shuttlebusse, die fahren dann von Toblach. Für Medienvertreter gibt es eigene Shuttlebusse, aber natürlich dann auch für die Fans. Die können dann mit Shuttlebussen bis nach Cortina fahren. Und sonst ist natürlich diese Weitläufigkeit oder die sind diese dezentralen Spiele schon eine Herausforderung, weil eine Fahrt von Antholz mit dem Auto, sage ich jetzt, bis nach Bormio, die dauert um die 5 Stunden, bis nach Mailand auch. Also es sind dann schon relativ große Distanzen und das ist dann vielleicht ein Nachteil, wenn man solche dezentrale Spiele wie eben jetzt Mailand Cortina hat. Aber auch hier versucht man eben mit der Bahn, mit Shuttlebussen und so weiter die Zuschauer in die verschiedenen Ortschaften zu bringen.
Jetzt seid ihr sowieso viele Touristen gewohnt bei euch in Südtirol, in Mailand natürlich auch. Mit wie viel Zuschauern, Zuschauerinnen rechnet ihr?
Also es wurden 1,6 Millionen Tickets zum Verkauf angeboten. Für Antholz sind es 180.000. Das sind, was jetzt Antholz betrifft, ungefähr auf die Zahlen einer Weltmeisterschaft. Von dem her alles Nummern, mit denen man gewohnt ist zu arbeiten. Und wie gesagt, die ganzen Olympischen Spiele 1,6 Millionen. Dann vielleicht werden noch einige Menschen dazukommen, die jetzt keine Tickets haben, aber die im Olympia nutzen, um sonst irgendwie vor Ort zu sein. Also ich denke, wir bewegen uns dabei insgesamt 2,5 Millionen Besuchern, aufgeteilt auf die 2 Wochen.
Und für alle, die das jetzt hören und denken, ah, okay, also jetzt doch Lust hinzufahren, wie sieht es denn aus mit Tickets? So, sind schon alle weg?
Ja, es gibt natürlich Wettkämpfe, wie zum Beispiel die Abfahrt der Frauen, die schon sehr lange ausverkauft sind, weil eben wenige Tickets vorhanden waren. Wir reden da von ein paar tausend Tickets. Eishockeyspiele, auch da sind die Tickets weggegangen wie die warmen Semmeln. Das hängt damit zusammen, dass erstmals seit Vancouver, glaube ich, die NHL-Profis dabei sind. Und für alle Eishockey-Liebhaber ist das natürlich eine großartige Möglichkeit, Stars wie Crosby und wie sie alle heißen, einmal live in Europa zu sehen und eben nicht in die USA oder nach Kanada fliegen zu müssen. Und von dem her, beim Hockey wird es auch schwierig, da noch ein Ticket zu bekommen, auch weil die Preise relativ hoch waren, auch das muss man dazu sagen. Aber für viele andere Wettkämpfe gibt es noch Tickets, vereinzelt auch noch fürs Biathlon, wo die Preise in meinen Augen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, relativ vernünftig waren. Also wir reden da von Streckenkarten, die 50 Euro kosten, Tribünenkarten, also Stehplätze 90 Euro und Sitzplätze 200 Euro. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass das wenig Geld ist, aber wenn man das in Verhältnis setzt mit einem Weltcup, dann glaube ich, ist es schon akzeptabel und annehmbar. Und deswegen, nur um noch zu ergänzen, also wer Interesse hat, es gibt noch Karten, einfach auf der offiziellen Webseite von Mailand Cortina mal reinschauen, sich durchklicken und es gibt noch Tickets und wer es gerne kombinieren möchte mit einem Aufenthalt im VIP-Zelt und so weiter, also auch für die Hospitality-Bereiche gibt es noch genügend Karten.
Und wie kommt man vielleicht doch noch an Tickets, auch über Tauschbörsen? Ist sowas bei euch installiert? Hat man ja auch mal bei so großen Veranstaltungen.
Tauschbörsen müsste es auch geben. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich selbst habe auch zum Beispiel Tickets gekauft. Ich habe die Möglichkeit, eben noch die Namen zu ändern. Deswegen gibt es da sicher die Möglichkeit, über Tauschbörsen ja noch an Karten zu kommen.
Genau. So, und jetzt fahre ich hin und möchte übernachten. Thema Hotels und Preise. Wie bekommt man das vielleicht ein bisschen kontrolliert oder möchte man es gar nicht kontrollieren? Sind da alle Gastgeber frei in der Preiswahl? Denn ich kann mir vorstellen, dass das nicht die normalen Saisonpreise sind.
Ja, da gibt es eine ganz unterschiedliche Handhabung. Also als Organisationskomitee, und da spreche ich jetzt von Mailand Cortina, nicht von Antholz, hast du eigentlich ja keine Chance, da irgendwie einzuwirken. Und ja, da natürlich gibt's Ausnahmen, die die Preise extrem in die Höhe geschraubt haben, aber im Grunde, die meisten haben schon versucht, das einigermaßen im Rahmen zu behalten. Ich habe kürzlich mit einem Hotelier in Bozen gesprochen. Der hat mir dann erklärt, dass er hat praktisch den Preis von der Hochsaison hergenommen und da 5% draufgeschlagen. Und ich glaube, das ist schon ein mehr als fairer Ansatz. Mhm. Es gibt aber natürlich die Gegenbeispiele. Ich habe ein Chalet gefunden, wo eine Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe, um 200.000 Euro verkauft wurde. Also ja, ich weiß dann nicht, wer sich das leisten kann oder leisten möchte. Aber ja, es gibt schon diese krassen Gegensätze. Und Zimmer zu bekommen jetzt wird sehr, sehr schwierig.
Das heißt, die Empfehlung wäre, wenn man sich jetzt noch damit beschäftigt, anders zu planen an der Stelle.
Ja, vielleicht hat man irgendeinen Bekannten oder eine Bekannte, bei dem man unterkommen könnte. Das wäre sicherlich empfehlenswert, ja.
Bei diesem Ganzen, was ihr da macht, würde mich mal interessieren, so, da haben wir auch im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ihr seid ja quasi ein nationales Olympisches Komitee und organisiert das quasi in eurer Region. Und das Internationale Olympische Komitee, welchen Einfluss hat das denn überhaupt auf die Planung und wie unabhängig kann man quasi national planen und agieren auch?
Ja, das IOC ist natürlich das Internationale Olympische Komitee, ist der Wächter der olympischen Werte, ist der Rechteinhaber der Ringe. Und ich habe festgestellt, also da ist wenig Platz für, wie soll ich sagen, um den Schlauen zu spielen und jetzt die olympischen Ringe mal irgendwo raufzuhauen und versuchen mit eigentlich dem wichtigsten Symbol, das es weltweit gibt, also da gibt es ja verschiedene Studien, dass eigentlich die olympischen Ringe das wichtigste Markensymbol der Welt sind. Also, dass man das irgendwie nutzt, um sich selbst positiv ins Rampenlicht zu rücken. Außer man ist natürlich Partner wie Coca-Cola oder sonst irgendwer. Aber jetzt als kleines Unternehmen oder als Privatperson unmöglich. Und was die Organisation angeht, habe ich jetzt nicht einen direkten Einblick, weil ich ja nicht im Vorfeld mit Mailand Cortina zusammengearbeitet habe. Aber was ich so mitbekommen habe, war Mailand Cortina als Organisationskomitee für die Spiele eben in Norditalien schon relativ autonom unterwegs. Also ich glaube, das IOC schaut, dass die Rahmenbedingungen eingehalten werden, dass einfach von dem her alles passt. Aber sonst, was im Detail dann geplant wird, dort ist das OK, das lokale OK dann schon ziemlich autonom.
Und jetzt spricht man natürlich auch, oder werdet ihr gefragt, und das ist auch bestimmt ein Teil der Kritik aus der Bevölkerung oder zumindest Fragen aus der Bevölkerung, so was bringt uns das Ganze denn so, wenn man auch für Südtirol beantworten und sagen, so, also Werbung braucht ihr ja definitiv nicht mehr, ihr habt eher das Thema Overtourism ja in Teilen so, aber was verspricht man sich davon und bleibt tatsächlich auch Geld dann hängen, was ihr nutzen könnt, oder wird alles zum IOC transferiert quasi?
Ja, Nutzen ist ein gutes Stichwort. Also ich denke, Olympia gibt jedem Land schon einen richtigen Schub, was die Sportbewegung angeht. Also gerade im Vorfeld, weil man ja Athleten braucht, die dann bei den Olympischen Spielen am Start sind und dass man da nochmal als nationaler Verband Geld in die Hand nimmt, um die Athleten besser auszubilden. Aber ich glaube eben auch an den Schub im Breitensport, dass eben die Menschen vor Ort gesünder leben, mehr Sport treiben, dass die Sportvereine Zuwachs bekommen. Wir haben ja das Glück, mit Jannik Sinner einen sehr erfolgreichen Tennisspieler zu haben. Und es ist echt der Wahnsinn, was der es ist echt der Wahnsinn, was er ausgelöst hat. Nicht nur eben in Südtirol, wo geschätzt jedes Kind jetzt mit dem Tennisspielen begonnen hat, sondern auch italienweit, also die Tennisschulen, Tenniskurse, das boomt. Und sowas Ähnliches verspricht man sich natürlich auch von den Olympischen Winterspielen. Dann natürlich Verbesserungen in die Infrastruktur. Es wurde viel dank Olympia gebaut in der Bevölkerung. Herrschte und zum Teil herrscht sie auch jetzt noch vor, so die Meinung, ja, wir haben für Olympia gebaut. Nein, das ist nicht ganz richtig. Durch Olympia konnten eben in Südtirol, aber auch in den anderen Austragungsorten Projekte umgesetzt werden. Bei uns hauptsächlich verkehrstechnischer Natur, eben einmal für die Bahn, die Rickertalschleife, dass eben der Zug direkt von Bozen über Brixen nach Bruneck fahren kann und damit wird die Fahrzeit um 20 Minuten verkürzt, aber auch eben Umfahrungsstraßen, dass man nicht mehr durch gewisse Ortschaften fahren muss. Und auch das ist eine Verbesserung, die eigentlich nur dank Olympia möglich war, weil diese Projekte, die sind bei uns in der Politik seit 3 Jahrzehnten in den Schubladen gelegen, konnten aber nie umgesetzt werden, weil eben einfach das nötige Geld dafür gefehlt hat. Und durch Olympia wurde das jetzt möglich. Und was, weil du vorhin gesagt hast, als Tourismusort brauchst du keine Werbung, da pflichte ich dir nur zum Teil bei. Klar darf man es nicht übertreiben und dass wir mit Overtourismus uns beschäftigen oder mit großen Zuströmen, ja, das stimmt zum Teil, also in gewissen Phasen. Aber auf der anderen Seite, wenn du nicht mehr in eine Marke investierst oder bei uns eben in die Destination, dann geht es halt auch wieder ganz schnell in eine andere Richtung. Also wir haben im Sommer die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel am Meer in Italien, da waren Badeorte im August, wo fast keine Menschenseele am Strand war. Und das ist eigentlich etwas, was vor 20 Jahren undenkbar gewesen wäre. Mhm. Ja, eigentlich vor 5 Jahren muss man gar nicht mal so weit zurückgehen. Und deswegen, ich glaube, da ist es einfach wichtig, eine richtige Balance zu finden, zwischen die Region zu bewerben, aber es eben nicht zu übertreiben, damit man eben die Besucher bzw. Gästeströme eben richtig lenken kann. Aber ich glaube, dass unsere politischen Vertreter und auch die IDM, die ja für das Marketing von Südtirol zuständig ist, da die richtigen Ansätze hat und da sicher auch in den nächsten Jahren die richtigen Entscheidungen treffen wird.
Ja, muss man auch sagen. Also die IDM Südtirol verantwortlich für die Vermarktung. Ich bekomme das ja auch immer mit, wenn ich als Journalist quasi über Südtirol berichte. Das läuft meistens über die IDM und die machen das schon sehr, sehr perfekt. Und auch die Marke Südtirol mit Logo etc. Man sieht es ja auch überall, subtil, aber das ist schon einfach einzigartig auch, finde ich, in Europa, in der Tourismuswelt, wie es installiert worden ist. So, ne? Und es funktioniert ja auch. Aber wie nimmt man denn so eine Bevölkerung dann mit? Also wenn es dann Kritik gibt, habt ihr dann einfach, keine Ahnung, in den verschiedenen Orten vielleicht auch Diskussionsforen gehabt? Konnte man sich aktiv beteiligen? Konnte man kritische Fragen stellen? Wie ist sowas abgelaufen?
Genau, ja, vor Ort hat man versucht, die Bevölkerung mitzunehmen und einzubinden. Es wird jetzt auch im Vorfeld noch zu Fragen wie es wird während Olympia ja Verkehrsbeschränkungen geben, weil wir ja vorhin über dieses Transportsystem gesprochen haben. Aber die lokale Bevölkerung darf natürlich weiterhin durch und nach Antholz fahren, braucht dafür aber eine Zufahrtsgenehmigung und also diese ganzen Fragen werden geklärt. Und man versucht einfach so offen und so transparent wie möglich zu kommunizieren. Und klar, es ist schwierig, absolut. Man wird nie alle auf seines, also seine unter Anführungszeichen, Seite bekommen. Es wird immer Kritiker geben und jedem und jeder steht auch seine Meinung absolut zu. Also wäre ja noch schöner. Aber eben, mit guter Kommunikation kann man da schon einiges erreichen.
Mhm. Da wir ein Handelspodcast sind, eine Frage. Irgendwie jetzt profitieren natürlich gastgebende Betriebe etc., ziemlich offensichtlich natürlich. Wie ist das für den Handel vor Ort? Das Logo der Olympischen Spiele ist vermutlich geschützt, aber mit was rechnet ihr für den Handel?
Das Logo ist natürlich tabu, wie ich vorhin gesagt habe. Das IOC wacht darüber. Ich kann da eine kurze Anekdote erzählen, was in Turin, das ist ja 20 Jahre her, also die letzten Olympischen Winterspiele in Europa waren 2006 in Turin und jetzt kehren sie nach Europa zurück, nach Mailand Cortina. Dort hat ein Bäcker gemeint, er macht Brezen in Form von olympischen Ringen. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen, denn er musste, glaube ich, eine Strafe zahlen von 200.000 Euro, nur um mal zu erzählen, also in welcher Größenordnung wir uns da bewegen, wenn man so einen Verstoß sich leistet. Deswegen das Logo tabu, aber ich Ich glaube, dass der Handel schon profitieren wird von Olympia, weil natürlich Zuschauer, Fans, aber auch eben die Athleten, Betreuer und so weiter hier sind. Die werden dann in die Ortschaften strömen, dort einkaufen und von dem her, glaube ich, profitiert der Handel. Olympia Merchandising, das wird, glaube ich, ausschließlich vor Ort, also im Stadion, verkauft. Es gibt in Mailand auf einem der großen Plätze einen riesengroßen Olympia-Store. Und wie die einzelnen Ketten jetzt da mit Mailand Cortina in Abstimmung sind, das weiß ich leider nicht. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass der Handel von diesen Spielen auch profitieren wird. Mhm.
Genau, ein bisschen konnte ich war in Paris an Olympischen Spielen, genau, da war das natürlich ähnlich aufgebaut, was den Merchandise betrifft, aber die Händler drumherum waren sehr kreativ und haben sich um das offizielle Drumherum gemogelt, sage ich jetzt mal, und die Souvenirs gingen dann trotzdem natürlich über die Ladentheke, einfach allein aus Erinnerung, weil ja auch nicht jeder ins Stadion gekommen ist oder in die Wettkampfstätten, genau, aber das hat da bestimmt auch sehr funktioniert. Lass uns doch mal ein bisschen auf die Wettkämpfe schauen, Skimo oder Skiberg. Bergsteigen ist neu, erstmalig mit dabei. Warum ist es mit dabei? Also unabhängig davon, dass es eine tolle Sportart ist, aber warum ist es jetzt erstmalig mit dabei?
Also jeder Veranstalter kann ja Wettkämpfe ins Programm aufnehmen als Medaillenentscheidung. Und in Italien gab es eine Diskussion, ob man eben Naturbahn, also es war im Gespräch, ob eben zum Beispiel das Naturbahnrodeln, das ja jetzt Alpinrodeln heißt, ins Wettkampfprogramm aufgenommen wird oder eben Skibergsteigen. Skibergsteigen hat eine große Tradition. Italien hat sehr, sehr gute Athleten, rechnet sich dann natürlich auch Chancen aus, zusätzliche Medaillen zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Industrie dahinter ist, die das pusht. Und dementsprechend ja, finde ich es gut, dass Skibergsteigen dabei ist. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr sanfte Art, sich in der Natur zu bewegen. Es braucht auch relativ wenig jetzt von der Infrastruktur her, um eben olympische Wettkämpfe abzuwickeln. Und von dem her eine mega Sache. Freue ich mich auch persönlich drauf. Ich bin jetzt kein mega Skibergsteiger, aber schon auch manchmal unterwegs. Und wird sehr, sehr spannend.
Genau, und es entspricht ja auch ein bisschen dem, was gerade in Zeiten von Corona ja größer geworden ist, Skitouring, immer noch ein Trendthema im Skisport-Segment so, ja. Und dazu auch eine Folge, ich habe mit Koch Alpin gesprochen, mit dem Andreas Grasel, und die haben die Kontur-Skifälle, und er sagte mir, sie sind sehr, sehr froh mit den Olympischen Spielen auch, weil wohl ihre Fälle mit am besten laufen und Athleten und Athletinnen das anfragen. So, also insofern, genau, klar, da profitiert Industrie von, und das ist sehr überschneidend. Ich bin auch mega gespannt. 3 Wettkämpfe sind es, glaube ich, ne?
Ja, genau, also Teamsprint und was natürlich eine Herausforderung ist beim Skibergsteigen, das muss man auch sagen, dass eben das klassische Skibergsteigen kann man eigentlich fast nicht abwickeln, weil ja der Höhenunterschied zu extrem wäre. Von den Fernsehbildern her ist es auch nicht möglich, also so eine lange Strecke irgendwie abzudecken. Lawinengefahr, du riskierst, dass du den Wettkampf absagen musst. Und von dem her war auch der Verband schlau, hat auch einfach reagiert und hat gesagt, okay, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, machen wir die Wettkämpfe auf kürzeren Strecken, überschaubaren Strecken, die man vom Stadion her einsieht, weniger Kameras, eine fast 100%ige Sicherheit, dass man sie machen kann, außer es schneit jetzt wirklich 2 Meter, aber sonst, wie gesagt, muss man da auch dem Verband ein Kompliment machen, dass sie da so weitsichtig waren und auch die Sportart so angepasst haben, um ins olympische Programm aufzunehmen, auch wenn natürlich die Medaillenentscheidung an sich mit dem klassischen Skibergsteigen, so wie wir es kennen, nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Aber trotzdem, genialer Schachzug und wie gesagt, wird eine tolle Sache.
Ja, ich freue mich jedenfalls drauf. Und wir nehmen diese Folge kurz vor Weihnachten auf. Die Folge erscheint aber heute am 5. Januar. Das heißt, wir sind wirklich unmittelbar vor Start der Olympischen Spiele. Von daher würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen mit reinnimmst, schon mal in diese olympische Vorfreude und das, was passieren wird. Bei der Eröffnungsfeier zum Beispiel, was plant ihr? Darfst du schon was verraten?
Also Eröffnungsfeier findet in Mailand statt, im San Siro Stadion. Werden über 70.000 Fans erwartet und ja, es wird sicherlich ein Mix aus italienischem Design, Kunst, Kultur, dann natürlich, was wird noch einfließen? Wahrscheinlich die Mode kann ich mir vorstellen, also alles Dinge, die man unmittelbar mit Italien, mit Italien in Verbindung setzt. Und Details sind bisher noch nicht durchgesickert, also man versucht ja wirklich den Spannungsbogen hochzuhalten.
Na klar.
Aber ich glaube, das wird sicherlich ein grandioses Fest wieder für alle.
Es ist so, dass unmittelbar da und davor ja auch noch bestimmte andere Aktivitäten geplant sind, ne? Besonders Stichwort irgendwie Fackellauf in Südtirol, ja. Irgendwie Eisskulpturen, Festival. Was ist das und wo kann man das sehen, wenn man sich dort bewegt?
Also zum Fackellauf, der ist am 6. Dezember nach Rom gekommen, wie wir ja schon eingangs gesagt haben, und hat dort dann die Reise aufgenommen vom Süden Richtung Norden. Am 26. Januar ist die Fackel in Cortina. Und das sage ich deswegen, weil am 26. Januar 1956 wurde das Olympische Feuer in Cortina entzündet. Und das ist eine schöne Analogie, die man da geschaffen hat. 70 Jahre später kommt die Fackel wieder in die Perle der Dolomiten. Und dann am nächsten Tag ist sie dann bei uns in Südtirol zu sehen, kommt über Toblach, Niederdorf bis nach Antholz ins Stadion. Im Stadion darf, also der Abschnitt im Stadion ist zwar nicht für das Publikum zugänglich, weil das Stadion da schon rote Zone ist und somit nicht mehr für alle zugänglich, aber man hat dann die Möglichkeit, entlang der Straße im Hauptort in Mittertal und in der Gemeinde Rasen dabei zu sein. Dann kommt sie nach Brunneck, auf den Kronplatz und über Brixen nach Bozen. Das ist am 27. Januar. Am 28. Januar wird die Fackel dann auf der Sella Ronda unterwegs sein. Für alle, die im alpinen Skisport zu Hause sind, die meisten werden das wissen. Das ist die Umrundung des Sella-Stocks. Und auf einem Teil davon wird die Fackel unterwegs sein. Es wird auch einen Abschnitt im Skiöhring geben, also Haflinger Pferd, das den Skirennläufer zieht. Und dann geht es über den Karer See und das Fassa und Fleimstal bis nach Cavalese. Und am 29. Januar startet die Fackel in Meran. Kennen auch viele, eine Kurstadt im westlicheren Teil von Südtirol. Und von dort geht es dann nach Terlan, nach Eppan, nach Kaltern und nach Tramin, die Weinstraße. Da werden die Weinliebhaber unter den Zuhörern wissen, von was ich rede. Und somit haben wir bei uns hier in Südtirol an drei Tagen die Chance, die Fackel zu sehen. Und das wird sicherlich auch ein ganz, ganz großer Moment für Sportfreunde, für Olympiabegeisterte. Und ansonsten gibt es ein wirklich schönes Rahmenprogramm. Aktuell gibt es schon eine Ausstellung, eine Fackelausstellung, passend zum Thema Fackellauf im Museum. Das ist das Museum für moderne Kunst in Bozen, wo man sich eben eine von, glaube ich, nur drei kompletten Fackelsammlungen anschauen kann. Die gehören einem Bozner Unternehmer, Stefano Podini. Der ist auch Präsident vom italienischen Handballverband und ein großer Olympiafreund, war auch mehrmals Fackelträger bei olympischen Sommer- und Winterspielen. Und der hat eben diese Fackelsammlung zusammengetragen und stellt sie dem Museum zur Verfügung. Ich selbst war auch da bei der Eröffnung, habe mir das angeschaut, ist wirklich cool. Also von, dass man mal schauen kann. Man erinnert sich ja oft so zurück an Lillehammer, das waren so meine Lieblings-olympischen Winterspiele aus dem Jahr 1994. Wie war da die Fackel? Und die Jahre danach und vorher, also wirklich cool. Dann gibt es, wie du angesprochen hast, ein Eisskulpturenfestival in Innichen und in Gröden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch da kann man sich, also werden Künstler ins Eis zum Thema Olympia irgendwelche Skulpturen hauen. dann ganz ein interessantes Projekt. Das ist jetzt weniger für die Zuschauer und für die Fans, aber das hat das lokale Olympische Komitee ins Leben gerufen. Es war Olympia an den Schulen. Und da sind praktisch Olympiateilnehmerinnen, Olympiateilnehmer, oft auch Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner, in die Südtiroler Schulen gegangen, also von der Grundschule, Mittelschule und Oberschule, und haben zum Thema Olympia gesprochen. Also da haben wir, glaube ich, über 70.000 Schülerinnen und Schüler erreicht in einem Zeitraum von einem Jahr. Und ja, es war faszinierend, die Kinder, die Fragen, die sie gestellt haben, wenn sie die Medaille angreifen oder eben sich kurz überhängen durften, waren wirklich begeistert. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Plus haben wir eine inoffizielle Eröffnungsshow in Südtirol am 30. Januar, die heißt On Fire. Und dort sind über 150 junge Künstlerinnen und Künstler involviert. Auch da das Zusammenspiel Olympia, Fest der Jugend mit der Kunst, junge Künstlerinnen, zum Teil auch Leute, die selbst Sportlerinnen und Sportler waren. Die Moderatorin Caterina Gabanella, die war im Rennen um ein Ticket für den Eiskunstlauf 2.6 in Turin. Geschafft hat es am Ende aber Carolina Kostner, die auch aus Südtirol kommt und dann auch eine Medaille gewonnen hat. Nicht 2.6, das war dann später in Sochi, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wirklich versucht man da dieses Zusammenspiel Sport und Kunst, Sport und Musik zu finden. Und diese Show wird dann auch bei uns live im Fernsehen übertragen. Also die Vorfreude wird, denke ich, gerade mit solchen Initiativen schon ein bisschen befeuert.
Ja, spannend, genau. Und ich hatte auch mal die Ehre, tatsächlich eine olympische Fackel in der Hand zu halten, nicht während der Wettkämpfe, sondern später. Und das macht tatsächlich was mit einem. War mir nicht so klar, wenn man sich für Sport interessiert so. Und von daher, von meiner Seite irgendwie den Tipp, sich mal diese Fackelausstellung anzugucken. Weil es gibt ja auch unglaublich gute Geschichten drumherum halt immer, ne?
Ja, absolut. Also ich durfte vor kurzem mal mit Isolde Kostner sprechen. Das ist eine Skirennläuferin, die hat 3 Olympiamedaillen gewonnen. Und sie hat gesagt, sie kann sich, also das, an was sie sich am meisten oder am liebsten erinnert, sind nicht Eröffnungsfeier, Abschlussfeier, ihre Rennen, sondern es war diese Atmosphäre, dieser olympische Geist. Und also als sie das erzählt hat, hat sie wirklich leuchtende Augen bekommen und ich Gänsehaut, weil sie das so emotional und mitreißend erzählt hat. Also sie hat gesagt, während Olympia, da ist wirklich so eine Atmosphäre, die kannst du mit nichts anderes vergleichen. Und dieser olympische Geist, der packt dich am ersten Tag und begleitet dich dann durch die Zeit, wenn du vor Ort bist und zum Teil auch noch danach. Und ich hoffe, weil ich werde dann ja auch selbst vor Ort sein während Olympia in Antholz, dass ich diesen olympischen Geist dann auch spüren darf, ja.
Genau, ich freue mich auch sehr drauf. Ich habe die Chance, bei der Damenabfahrt vor Ort zu sein.
Also, ein oder wenig.
Ja, genau, ein bisschen Glück, vielleicht auch des Berufes mit dazu, ja. Auf was freust du dich neben Antholz natürlich, wo du hauptsächlich sein wirst, mit am meisten?
Olympia, wie ich schon eingangs gesagt habe, Olympia ist das Größte und es ist einfach toll, dass wir die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Also es ist das erste Mal in Südtirol, also wir sind ja zum ersten Mal Teil von Olympischen Winterspielen, 2006 war es in Turin mit Bragelato, Sestriere und so weiter. Dort haben wir keine Rolle gespielt, aktiv. Und jetzt sind wirklich Wettkämpfe zum ersten Mal bei uns da. Und ich freue mich einfach auf eine tolle Zeit, weil ich eben in Antholz im Media Center mitarbeiten darf und praktisch dann alle Medienvertreter unterstützen kann oder darf in diesem Fall. Aber ich freue mich auch auf viele andere Wettkämpfe, auf Snowboard wollte ich sagen, weil wir dort sehr gute Medaillenchancen haben. Auf Ski Alpin natürlich, auf die Herrenabfahrt in Bormio, auf die Damenrennen in Cortina. Mir gefällt Curling sehr gut. Also das ist eine Sportart, wo ich reinzappe und ich bleibe dann 2 Stunden hängen. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben. möchten, aber eben auch Langlauf, die nordische Kombination, ja, wie gesagt, alles. Ich hoffe, dass ich Zeit habe, die Wettkämpfe mir zumindest im Fernsehen anzuschauen, weil ich ja vor Ort in Antholz sein werde. Und genau, ich persönlich darf zu 99% die Pressekonferenz der Medaillengewinner moderieren. Und das wird für mich persönlich sicherlich ein großes Highlight.
Das kann ich mir vorstellen, so genau. Vor allem, wenn man die Athleten dann direkt danach erleben darf, beziehungsweise abends vielleicht dann auch erst, je nachdem, wie die Medaillen verliehen werden.
Ja, Medaillenvergabe, das ist auch neu. Die ist immer direkt im Stadion, im Anschluss an die Wettkämpfe, weil es ja durch diese Zerstreuung schwierig gewesen wäre, irgendwo eine Medal-Plaza zu machen und dann die Athletinnen und Athleten dorthin zu bekommen. Und deswegen hat man sich eben entschieden, Siegerehrung findet direkt im Anschluss an die Wettkämpfe, an der Wettkampfstätte statt. Und deswegen, ja, sicherlich im Stadion dann nochmal für die Zuschauer ein ganz besonderer Moment, den man eben miterleben kann, wenn die Siegerin der Sieger und natürlich die Medaillengewinnerinnen und Gewinner ihr Souvenir bekommen.
Ja, die emotionale Lage ist auf jeden Fall eine andere.
Ja, absolut.
Alter, ne? Hannes, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast auf jeden Fall einen sehr vollen Terminkalender aktuell. Genau, ja. Und dass ich eine Stunde mit dir sprechen könnte, hat mir große Freude bereitet. Dankeschön.
Ja, ich habe zu danken. Und wie gesagt, ich hoffe, dass einige von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern zu uns kommen, nach Südtirol, aber auch an die anderen Wettkampfstätten, sich Olympia anschauen, sich vom olympischen Geist beseelen lassen und einfach eine gute Zeit verbringen. Und alles Gute, danke, dass ich bei dir sein durfte, dass ich Gast sein durfte in deinem Podcast und ich hoffe, dass was Interessantes dabei war.
Auf jeden Fall, ja. Alles Gute bis dahin und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute wieder. Mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, nicht nur über Handelsthemen sprechen, nur am Rande dieses Mal so. Ist aber bestimmt auch mal eine feine Sache. Ja, folgt uns gerne, ich habe es eingangs schon gesagt. Und solltet ihr Fragen haben, Anregungen haben zu diesem Podcast, dann schreibt uns doch gerne an green.vision@sport2000.de. Ich wünsche allen einen super Start ins neue Jahr. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ralf Kerkeling.